Wir haben uns jetzt gerade den Film angeguckt über die Neonazi-Konzertszene und ich habe mal in einem Interview von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, man soll da auf keinen Fall unterschätzen, was da läuft. Was läuft denn da?
Natürlich läuft da unglaublich viel. Also nicht nur, dass es Texte sind, die gar nicht gehen, die rufen einfach zu Mord und Totschlag auf. Das ist schon mal für mich unvorstellbar, dass junge Leute und zwar in zunehmendem Maß in solchen Konzerten zu finden sind und dann auch wieder, das zeigt ja unser Material auch ganz klar, nicht die klassischen Verdächtigen, von denen man schon immer sagt, die sind da zu finden, sondern auch junge Leute aus ganz bürgerlichen Kreisen. Da sage ich, das geht für mich in eine Richtung, die ich mir nie hätte vorstellen können und wo ich auch merke, dass diese Ideologie heute wieder eine Kraft entwickelt, die ich, und ich saß mit meinen Eltern, die den Krieg erlebt haben, die den Nationalsozialismus erlebt haben, ich weiß nicht wie oft am Tisch und habe mit ihnen über diese Zeit diskutiert und dachte dann immer, okay, irgendwie wird diese Idee einfach eines Tages weggestorben sein. Nicht ganz, aber mehr oder weniger. Und da entdecke ich plötzlich, hoppla, da lebt sie ja wieder auf. Und zwar auf eine Art und Weise, die, wie gesagt, mir nie in den Kopf reingegangen wäre, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, am Material von Thomas Kuhwan. Und das ist für mich ein Phänomen, dem sich die Gesellschaft so nicht stellt, dem die Gesellschaft guckt da weg. Natürlich finden viele Konzerte in clandestinen Räumen statt, aber es ist ja nicht so, dass man nicht trotzdem weiß, dass es diese Lieder gibt, dass es diese Gruppen gibt, die diese Musik produzieren, dass es diese Konzerte gibt, weil sie finden mitten unter uns statt. Und da frage ich mich dann wirklich schon, sind wir wirklich bereit, das Feld den Nazis zu überlassen? Und da komme ich zur Frage der Kraft. Genau da liegt nämlich eine Stärke der Nazis, dass sie ihre Konzerte immer wieder organisiert bekommen und die Gesellschaft wegguckt und damit ein Tor geöffnet wird, wo junge Leute ganz offensichtlich gerne mal durchlaufen und gucken, was da nicht alles stattfindet und sich dann auch nicht so distanzieren können von dieser Ideologie.
Wenn so diese Nazi-Rock-Konzerte so als Einstiegsdroge in die Szene beschrieben werden, wie kann ich mir denn das vorstellen? Weil diese Texte ja, wir haben es ja jetzt oft genug gehört im Film, dass einem da eigentlich teilweise schlecht wird, wenn man sich die anhört. Und warum kann man damit überhaupt was erreichen?
Ich glaube, dass junge Leute ganz grundsätzlich ein Problem haben, sich abzugrenzen von solchen Texten, allein schon deswegen, weil bei uns in der Gesellschaft inzwischen schon ein gewisser Brutalisierungsgrad erreicht worden ist. Also ich sage nur mal Bushido. Was da für Texte abgehen, die sind super heftig, die sind gewaltverherrlichten, die sind sexistisch. Da passiert schon sehr viel und die werden ja ganz offensichtlich gehört und zu allem Überfluss, muss man sagen, hat sich diese Gesellschaft auch noch geleistet, dass Bushido den Bambi-Preis für Integration verliehen bekommt. Ja, wie will ich denn dann von jungen Leuten erwarten, dass sie sich von so etwas distanzieren? Das ist ja schon das erste Problem. Zweitens merken wir ja, die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung bringt es ja ein weiteres Mal ganz klar auf den Tisch. Rechtsextreme Ideologien, Fragmente davon, Versatzstücke existieren in der Mitte der Gesellschaft. Also auch das ist ganz offensichtlich kein Tabuthema mehr. Also Punkt 2, wie sollen junge Leute auch darauf plötzlich dann reagieren beziehungsweise sagen, ich distanziere mich davon, wenn ganz offensichtlich vieles davon in der Mitte der Gesellschaft lebt. Damit sind auch da wieder Türe und Toren geöffnet und junge Leute konsumieren das und ich erlebe das bei Schulveranstaltungen immer wieder, wo der Film gezeigt wird, dass junge Leute sagen, Schüler sagen, ja wieso? Warum sollen Nazis nicht sagen dürfen, was sie wollen? Wir leben in der Demokratie. Also da fehlt jeder Hintergrund.
Ja, beide vorhin in der Diskussion erwähnt, dass man das Feld im Kampf gegen rechts nicht allein dem Staat überlassen soll. Wem kann man es denn dann überlassen oder wie kann man da selber aktiv werden?
Also wem soll man es überlassen? Also den Leuten selber, alle Leute, auf verschiedenste Art und Weisen. Es fängt ja an bei Gewerkschaften, die selbstverständlich Antifaschismus in ihren Grundkonzepten sein. Aber halt, was jetzt mich und meinen Zusammenhang natürlich auch mehr angeht, ist halt irgendwie die Antifa so. Wir haben hier in Freiburg auch ein offenes Antifa-Treffen, der als Anlaufpunkt ist. Und natürlich alle Leute, Zivilgesellschaft, das klingt jetzt natürlich ein bisschen platt, aber auf den Staat vertrauen. Also nicht so, dass ich ein NPD-Verbot nicht gut fände, aber auf den Staat vertrauen. Das halte ich für höchst naiv und gefährlich, vor allem jetzt, was wir angesichts der Aufdeckung des NSU-Skandals mitbekommen haben, und zwar, dass die NSU, dass der Verfassungsschutz da mit drinsteckte, um es mal gelinde zu sagen. Dass der Staat nicht nur davon wusste, sondern auch versucht hat, entsprechende Leute mit Ausweisen und Geld zu versorgen. Und insofern sagen wir ganz klar, zuerst alles in die eigene Hände nehmen und auf welcher Ebene, auf jeder Ebene nur alles gegen rechts. Sei es jetzt Zivilgesellschaft oder auch mal, was weiß ich, bei einer Nazi-Kneipe irgendwie Nazi-Kneipe ranschreiben.
Auch im Film kommt die Politik nicht gut weg. Auf einer Pressekonferenz konfrontiert Thomas Kuban den damaligen bayerischen Innenminister Günter Beckstein mit seinen Beobachtungen auf einem Nazi-Konzert. Beckstein streitet vehement ab, dass es dabei zu strafbaren Handlungen gekommen ist. Dazwischen werden Bilder des Konzertes eingeblendet mit Hitlergruß und eindeutig strafbaren Texten. Beckstein wirkt Kuban ab und beantwortet sichtlich entspannter eine Frage über radikalen Islamismus. Regisseur Peter Ohlendorf erhofft sich deshalb eher, dass etwas an der Basis geschieht.
Oben in den Etagen der Parteizentralen, da ist man relativ fest zementiert. Und wenn es da mal Statements gibt gegen Nazis oder so, dann sind die politisch korrekt und wieder mal in dem, sag ich mal, dem üblichen Rahmen. Das haben wir schon so und so oft gehabt, aber davon erwarte ich mir nicht so viel. Ich erwarte mir wirklich eine Bewegung von unten. Auch im Übrigen in Sachen Zivilbevölkerung, dass die, bedingt durch diese Bilder, die ja im gewissen Sinne den Nazis wirklich die Maske vom Gesicht reißen, dass da doch einige aufwachen und sagen, hey, ich glaube wirklich, hier muss man was tun. In dem Sinne kann unser Film einen Beitrag dazu leisten, dass mehr Engagement des Einzelnen wieder aufkommt, dass es dann doch vielleicht wieder zu Bündnissen, zu lebendigeren Bündnissen kommt, und dann wäre für uns schon sehr, sehr viel erreicht, und wenn wir dann noch an Schulen schöne Ergebnisse haben, dass es da auch wieder stärker Thema wird, und das ist ja das Publikum vor allem, wo Nazis hinwollen, diese jungen Leute wollen sie ja ködern, wenn wir da einen Riegel davor schieben könnten, indem wir einfach Impulse setzen an Schulen, dann denke ich, hat sich all die Arbeit rund um diesen Film, die ja nicht leicht war, total gelohnt.
Im Gespräch ging es auch um die faschistischen Strukturen vor Ort.
Freiburg ist jetzt nicht die Stadt in Baden-Württemberg oder in Baden, die eine herausragende extrem rechte oder faschistische Szene hat, die stärkeren, also die Faschisten organisiert sind, vor allem im südbadischen Raum, unten bei Lörrach. Dort gibt es etwa die Aktionsgruppe Lörrach, die in der Vergangenheit auch durch Überfälle auf politische Gegner oder Versuche von Überfällen aufgefallen ist und durch Propaganda und durch Beteiligung an bundesweiten Nazi-Aufmärschen. Auch etwas nördlich von Freiburg wird es ein größeres Problem, vor allem im Karlsruher Raum, auch südlich von Karlsruhe in Rastatt. Dort gibt es Organisationen wie NS Rastatt, die sehr agil sind und auch sehr gewaltbereit, oder auch das Karlsruher Netzwerk ist bekannt. Die Kameradschaft Karlsruhe gab es früher, sogenannte Kameradschaft Südsturm Baden. Das ist ein vielleicht doch eher loser Zusammenhang von Neonazis aller Schattierung, und aus deren Zusammenhängen regelmäßig Zeltlager veranstaltet, auch direkt bei Freiburg, also bei Hochdorf in der Gegend von Hochdorf, also wenige Kilometer nördlich nur an der A5. Und Mitglieder der Kameradschaft Südsturm Baden waren auch an Übergriffen auf Antifaschisten beteiligt. Zum Beispiel Ende letzten Jahres kam es zu einem Mordversuch an einem Antifaschisten in Riegel. Es gab letzten Oktober ein Konzert in Marchholzhausen, also direkt in der Nähe von Hochdorf auch, auf dem die Band Heiliger Krieg aufgetreten ist. Das ist interessant, weil das ist nicht irgendeine Band. Der Sänger der Band Race War spielt bei Heiliger Krieg. Und Race War ist nach der Band Lanzer die einzige Band aus dem rechtsextremen Spektrum, die quasi verboten wurde. Das heißt, sie wurde als kriminelle Vereinigung eingestuft. Und es passiert ja doch was hier.
In letzter Zeit war über die Hammerskins einiges in den Medien.
Die Hammerskins sind ein internationales Netzwerk, das sich auch vor allem in diesem Spektrum organisiert, was das der Film zeigt. Also das ist vor allem ein Netzwerk, was die faschistische Musikszene angeht, ist international organisiert und funktioniert relativ ähnlich wie Blood and Honor. Das Interessante ist, dass in Deutschland die Hammerskins eine zunehmende Rolle spielen, seitdem Blood and Honor verboten wurde. Das Konzert letzten September, was im Lörracher Raum stattfand, also dieses Nazi-Konzert, wurde auch von maßgeblich auch von Hammerskin-Strukturen getragen.
Auf links unten in die Media erschien vor kurzem ein Artikel über die Hammerskins. Ich zitiere: Im aktuellen Verfassungsschutzbericht 2011 tauchen die Hammerskins noch nicht einmal auf. Ein Erklärungsansatz bietet das antifaschistische Infoblatt, Ausgabe Nummer 97, nachdem V-Leute am Aufbau einiger Chapter in den 90er Jahren beteiligt gewesen sein sollen. Als 2000 die Nazi-Organisation Blood and Honor verboten wurde, sollten ursprünglich die Hammerskins gleich mit verboten werden. Dies scheiterte wohl auch daran, dass der Verfassungsschutz den Hammerskins mangelnde Relevanz nachsagte. In den folgenden 12 Jahren konnten die Hammerskins die Lücke schließen und werden heute als die wichtigste Organisation für rechte Skinhead-Kultur und Nazi-Musik angesehen. Zitat Ende. Zur Nazi-Organisation Blood and Honor weist Peter Ohlendorf:
Also zu Blood and Honor kann man nur sagen, natürlich ist es verboten, aber es lebt eigentlich weiter. Die Strukturen sind nach wie vor lebendig, ob das jetzt Division 28 ist, wo sie sich wiederfinden, oder in anderen einfach Strukturen, die sich nicht so klar benennen. Aber es ist nicht so, dass Blood and Honor tot ist. Blood and Honor taucht auch immer wieder im Ausland auf. Also deutsche Sektionen von Blood and Honor tauchen da auf und sind insofern ganz klar nach wie vor existent, nur natürlich jetzt im Untergrund und nicht mehr so, wie sie damals vor dem Verbot agieren konnten. Insofern sind wir auch da das Problem natürlich nicht los und müssen ganz klar gucken, was diese Strukturen weitermachen, warum sie so weiter existieren können. Da muss man sich ja auch viele Fragen stellen, die ich jetzt auch so nicht beantworten kann. Für mich ist es auf jeden Fall ein Phänomen, dass ganz offensichtlich Blood and Honor nicht totzukriegen ist bei uns, um es mal so plakativ zu sagen.